Hier bin ich heute nicht da. Dann wird irgendein Oli, irgendjemand wird einspringen und wird es genauso machen. Aus dem Stand. So, bevor wir anfangen, will ich nochmal beten für die Predigt. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen hier versammelt sein dürfen, im Lobpreis unter deinem Wort. Und Jesus, wir bitten dich, Herr, dass du mir hilfst, Herr, dass ich brauche deine Gnade heute in ganz besonderer Weise. Ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir das verstehen, Herr, dass du zu uns reden kannst heute Morgen, dass wir verändert werden, dass wir von dir berührt werden heute Morgen, weil du bist einzigartig, du bist einmalig, Herr. Und dass wir dich kennen dürfen, das ist der allergrößte Schatz, den wir in unserem Leben haben können. Drüber geht nichts mehr. Und deshalb wollen wir dich loben und preisen heute Morgen, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt in den Mittelpunkt gehst und ich drehe einen Schritt zurück. Und du zeigst dich heute Morgen uns in deiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Ja, wir haben eine kleine Predigtserie, die heißt Begegnet, berührt, verändert. Da geht es um Menschen, die mit Jesus in Kontakt gekommen sind, die von ihm berührt worden sind und die hinterher anders waren. Leider geht die bloß drei Sonntage. Da können wir nachher noch mit Zeugnissen weitermachen. Da werden wir das ganze Jahr beschäftigt mit dem, was Jesus an die Einzelnen von uns getan hat. Das ist absolut genial. Das schafft, niemand schafft es. So, die Frau am Jakobsbrunnen steht scheinbar im Zentrum, ist sie nicht. Im Zentrum ist immer Jesus. Ja. Aber die Frau am Jakobsbrunnen, um die geht's heute. Wir machen heute, sage ich jetzt gleich, eine kleine Wanderung durch den Text. Das sind ein paar Verse mehr wie sonst, aber Jesus ist das live gelaufen. Na, bedingt, da können wir es in der Bibel so mal lesen. Ne? Aus dem Johannesevangelium, ab Vers 1 im Kapitel 4. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei Einfeld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an der Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, heutige Zeit 12 Uhr mittags. Ich wollte euch das mal zeigen, wo Jesus vermutlich gestartet ist, sage ich mal hier unten, in Jerusalem oder vielleicht auch ein bisschen am Jordan und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er diese Strecke hier, das war sein Ziel, Galiläa, also See Genezareth. Und er ist da losgelaufen mit seinen Jüngern und er kam bis Sychar, das ist ungefähr hier. Und daneben ist der Berg Gerizim, da kommen wir nachher drauf. Und es sind so, ich sag mal, Luftlinie 40, 45, 50 Kilometer. Und dann wundert es euch nicht, wenn Jesus da erschöpft an diesem Brunnen sich hingesetzt hat, weil der war wirklich, die sind noch mit zu Fuß gelaufen, ja. Die haben keine E-Bikes gehabt oder irgendwelche andere Geräte, sondern die haben sich zu Fuß auf den Weg gemacht. Und ich glaube, das Schöne, was da war, dass auf diesem Fußmarsch hat sich Jesus mit seinen Jüngern unterhalten können. Ja. Da haben die viel Zeit gehabt, da hat er ihnen anhand der Natur vielleicht ein paar Gleichnisse erzählt, hat ihnen vom Reich Gottes erzählt. Das war keine verschwendete Zeit, sondern das war eine ganz nutzvolle Zeit. Ja, da machen wir heute Seminare, das hat Jesus nebenher im Laufen gemacht. Jesus sitzt sich so an dem Brunnen, mittags um 12, Tageszeit der größten Hitze. Ja, inzwischen wissen wir in Deutschland auch, was Hitze ist. 12 Uhr kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Und dann fragt man sich natürlich, warum kommt die zur größten Hitze? Ja, warum kommt die nicht mit einer anderen Frau? Vielleicht war das Frauenarbeit, Wasser holen, wie bei den Radfahrern, Tour de France, gibt es einen Wasserträger, wo er im Star hier das Wasser bringt, dass der nicht verdurstet auf seiner Reise. Und diese Frau, die kommt aus der Stadt, aus der nahen Stadt raus und wollte Wasser schöpfen. Und was mich heute Nacht, heute Nacht hat der Herr zu mir gesagt, die Frau hat keinen Namen. Wisst man nicht, wie die geheißen hat. Die ist bei uns namenlos. Und ich sage mal, vielleicht ist das ein Bild oder eine Person, die für uns steht. Ja? Die für uns alle steht. Weil wir auch immer früher, ich kann mich selber noch erinnern, zum Wasserschöpfen gegangen bin, in die Kneipe, auf ein Konzert, auf eine Vorlesung, auf was auch immer, war ich unterwegs, um Wasser zu schöpfen. Ja? Und dann war ich drinnen und einen Tag später war es wieder vorbei. Gestern war ich im Stadion um 1846 SSV und ich darf dazu sagen, beim Frühstück, als meine Frau, meine geliebte Frau und ich die Losung gelesen haben, dann beten wir immer, danke fürs Frühstück, für den Tag, für die Kinder und Kindeskinder. Und dann habe ich auch dem Herrn gesagt, Herr, du kannst schon mal, dass die Ulmer heute gewinnt gegen Frankfurt. Und abends war ich selber Zeuge dieses Geschehens. Ja? Ich bin im Stadion gewesen, habe die zwei wunderbaren Tore gesehen, das Gegentor. Habe von einem jubelnden Fan, von einem Ulmer jubelnden Fan, der stand vor mir. Also ich habe ungefähr ein Viertel Quadratmeter Platz gehabt zum Stehen. Und er schlägt beim ersten Torjubel die Hand zurück, mir voll in die Nase rein. Und dann kann man zeugen, dass man gläubig ist, dass man Christ ist. Ja? Der hat sich tausendmal entschuldigt, habe gesagt, ist okay, beim zweiten Tor darfst du es nicht mehr machen. Und dann war der zufrieden. Ja? Das ist ein Zeugnis. Der hat gedacht, das war ein komischer Heini. Aber wo ich die vielen Fans gesehen habe, die 18.000 Leute da waren ganz wenig Christen. Thomas war gestern bei Carlos Santana in Wieblingen draußen, da waren 6.000 Leute. Ich sag mal, das waren die wenigsten Gläubige. Ja, man sieht es die Leute an. Die gehen, die Fans von Spiel zu Spiel, von Pokal zu Pokal, was auch immer, und sind hinterher wieder durstig. Das muss immer wieder getrunken werden. Das macht doch nicht satt. Und diese Frau kommt mit ihrem Krug zu diesem Brunnen und die hat nichts geahnt, die hat nichts gedacht. Die war in ihrem Leben drin, in ihrem Traum drin, keine Erwartungen mehr, keine großen. Und dann kommt sie an diesen Brunnen und da gab es nur wirklich auch Wasser, das sie immer geholt hat, mit dem Unterschied, da saß Jesus. Das ist der Unterschied, wenn Jesus mal wo sitzt. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Und die samaritische Frau spricht nun zu ihm. Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, wie ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Das war eine ungeliebte Volksgruppe. Ja. Jesus bricht hier zwei Tabus. Ja. Das muss man wissen, wenn man die ganze Größe verstehen will von dem Text. Ein Pharisäer oder Schriftgelehrter hätte sich niemals mit einer Frau unterhalten. Sie galt ihnen als minderwertig und als Gefäß zur Sünde. Also ein Pharisäer, Schriftgelehrter und vielleicht auch bestimmte andere männliche Gruppen der Juden, die haben es nicht so damit gehabt. Die waren recht zum Kinderkriegen, zum Haushalt machen und so weiter. Das war's dann. Ja. Und hier mal einfach mal so gesagt, wenn wir das Neue Testament lesen, nur so als kleiner Einschub, dann sehen wir, welche Aufwertung die Frau im Neuen Testament bekommt. Das steht nicht so drin, aber das kann man lesen. Die erste, wo mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, das waren Maria und Elisabeth. Ja. Als die Maria die Elisabeth besucht hat, hat sie sie gegrüßt, der kleine Johannes, im Bauch gehüpft. Gell? Das war die erste Pfingstbewegung. Und die Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und hat Lobpreis gemacht. Und dann wurde die Maria mit Heiligen Geist. Die haben Gott gelobt und gepriesen im Heiligen Geist. Das gab es vorher nicht. Der Zacharias war im Tempel. Eigentlich der Mann, wo er Ahnung gehabt hätte, null Ahnung, nichts wisse. Aber der Heilige Geist hat diese zwei Frauen berührt. Das ist schon mal ein Zeugnis. Dann, ich sage mal, dass es Jüngerinnen Jesu gab, Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, hätte es beim jüdischen Rabbi nie gegeben. Völlig undenkbar. Und da war die Maria Magdalena und was weiß ich, wer da alles dabei war. Martha und Maria, muss man bloß sagen, zwei Frauen, zu denen Jesus ein ganz besonderes Verhältnis gehabt hat. Also an der Kreuzigung, ja, die Jünger waren alle weg und die drei Frauen standen unterm Kreuz. Die erste Frau oder der erste Mensch, wo Jesus nach der Auferstehung begegnet ist, war eine Frau. Das ist eine Botschaft dahinter. Ja? Die Frau hat eine unheimliche Aufwertung und Jesus, für den war das egal, der saß da so. Und wisst ihr, das erinnert mich an die Szene, wo Israel durch die Wüste gegangen ist. Kennt ihr die? Wo sie trinken wollten und es gab nichts zu trinken. Kennt ihr? Müssen wir Bibelarbeit machen. Dann musste Mose mit einem Stab an den Felsen schlagen und da kam Wasser raus. Und im Hebräerbrief steht drin, dass Jesus, der geistliche Fels, die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung begleitet hat. Und ich glaube, hier war auch sowas. Jesus war schon da, der wusste schon, was kommt. Und es ist für mich so beruhigend, wenn irgendein Problem kommt und irgendwas, wo in meinem Leben schwierig wird, dann weiß ich, Jesus ist schon da. Der hat es schon geregelt. Ja. Das Zweite ist, sie war Samariterin und gehörte zu einer Volksgruppe, die von den Juden allgemein verachtet wurde. Sagen wir kurz den Grund, 2. Könige, könnt ihr das nachlesen. Nachdem die 10 Stämme aus dem, also das Nordreich, von den Assyrern deportiert wurde, haben die Assyrer Menschen aus dem Assyrischen Reich dort angesiedelt, in dem Gebiet, was wir vorhin gesehen haben. Und dann haben sich dort die wilden Tiere vermehrt, Löwen und so weiter, haben die Menschen gebissen, da kam einer auf die Idee, wenn man da wohnt in dem Land, dann muss man auch den Gott verehren, der da Chef ist. Ja. Und da hat irgendeiner gehört, ja, das ist Yahweh. Ah, gucken wir mal, vielleicht finden wir irgendwie einen israelischen Priester, der soll sich mal darum kümmern. Und die sind dann von Assyrien da wieder zurückgegangen, haben diese Leute in Samarien gelehrt über das Gesetz Gottes. Ja. Und die haben die ersten 5 Bücher Mose gehabt, 1 bis 5. Haben die gekannt. Und sie haben einen heiligen Anbetungsort gehabt, das war der Berg Gerizim, der war ganz in der Nähe, wo das mit dem Brunnen war, jetzt mit Jesus. Also so sind die entstanden und die konnten von den echten Juden nicht anerkannt werden. Ja? Das waren, ich weiß nicht, was das war. Fällt in Deutschland nichts Vergleich, darf ich aber sowieso nicht sagen. Ich wollte gerade sagen Ostfriesen, aber das darf man nicht sagen. Ostfriesland ist ein ganz tolles Land mit tollen Menschen. Also wir haben das hier nicht so. So ungefähr hat es ausgesehen. Das war die Angelika Kaufmann, hat das Bild gemalt. Eine Frau in dieser Zeit, wo sie gelebt hat, die durften eigentlich nicht malen, die durften nicht cool Musik machen, die durften nichts produzieren. Aber die hat gesagt, mir egal, wenn Jesus mit einer Frau am Jakobsbrunnen spricht, dann darf ich auch was malen. Und hinterher, so im Hintergrund, da sehen wir den Berg Gerizim. Und Jesus erklärt ihr hier so alles. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das ist der Hammer. Wisst ihr, der Jesus ist ja in Judäa umeinander gelaufen und so weiter. Das hat er zu niemand gesagt. Das hat kein Pharisäer. Der hat kurz vorher vielleicht nur mit Nikodemus gesprochen und hat gesagt, du bist ein Schriftgelehrter in Israel, so weißt du das nicht. Und Jesus geht zu dieser Frau, die von den Juden verhaftet ist und sagt ihr, ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und sie spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Also diese Frau, und ich glaube, das geschieht uns als Christen auch manchmal, wir bewegen uns in die irdischen Bereiche. Ja. Wir bewegen uns auf das, was wir kennen, was wir wissen, was wir gelernt haben, aber wir bewegen uns oft auch nicht drüber hinaus. Und Jesus sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Ja. Ist jetzt kein Vorwurf, sondern ist halt so. Ja, wir sind in unserem Tagestrott drin, in unserem Alltagsdreh, in unserer Zwickmühle, Tretmühle, egal was es ist, sind wir drin. Und dann kommst du manchmal gar nicht auf den Gedanken, es gibt was Höheres, wo eingreifen kann. Und diese Frau hat sich in diesem, hat ja, woher soll sie das auch wissen? Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, ein Hammersatz, gilt für uns auch, das gilt für uns auch. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Ja, das ist das normale Wasser, das normale Leben, ja, kannst du machen. Aber du wirst immer wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das ist der absolute, absolute Hammer. Wer kann das von sich behaupten, dass er das geben kann? Welcher Religionsstifter, welcher Politiker, welcher Sportler, wer auch immer auf dieser Welt kann sowas sagen? Welcher Guru? Niemand. Und wenn das stimmt, was Jesus gesagt hat, dann ist er der Erlöser, dann ist er der Heiland, dann ist er der Messias, dann ist er Gottes Sohn, dann ist er Gott selber. Und wenn das nicht stimmt, dann ist er Wahnsinniger. Aber ich glaube, vom ganzen Verhalten von Jesus aus kann man sehen, er war nicht wahnsinnig. Er wusste, was er redet, und er hat es in aller Demut und Bescheidenheit sagen können, weil es so war. Er kann das machen, er kann das bei dieser Frau hat es gemacht, und er kann das bei mir und bei euch immer wieder aufs Neue machen. Ja? Es gibt mal einen Grundsatzschluck, sage ich jetzt mal. Aber dieses Wasser macht auch süchtig. Das sage ich jetzt mal, ja, der Friede Gottes und der Heilige Geist und alles, was in diesem Wasser drin, das kannst du nicht weniger werden lassen. Da kriegst du Entzug, das muss mehr werden. Ja, das muss wie der Strom beim Hesekiel, der fängt an als kleine Quelle, kommt und aus dem Tempel raus und wird dann irgendwann mal ein Strom, das niemand durchlaufen kann. Und so ist es mit dem Heiligen Geist da und mit dem Wasser, das Jesus gibt. Da willst du mehr haben, ja, da willst du irgendwann mal drin baden gehen. Und Jesus sagt es dieser Frau so, ich finde es so enorm, was der bei der voraussetzt oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich hierher kommen muss, um zu schöpfen. Die denkt, da gibt es ihren Wundereimer und dann kann sie den mit heimnehmen und sie muss halt nicht mehr zum Brunnen gehen. Aber das Leben mit Jesus, das ist was total anders, ja. Das ist was völlig anderes. Das ist das, was in dir ist. Diesen Eimer nimmst du nicht mit nach Hause und dann steht er da, sondern den hast du immer in dir. Die Quelle lebendigen Wassers, die Jesus gibt, die ist immer in dir, egal wo du hingehst. Und egal was ist, du kannst immer zu ihm rufen und sag, Herr, ich brauche Nachschub, ich brauche mehr von dir. Und Jesus ist der Letzte, wo sagen die, nee, machen wir nicht. Und jetzt kommt die seelsorgerliche Seite von dieser Geschichte. Ist ein richtiger Bruch, oder? Die waren gerade so schön im Gespräch. Und sagt Jesus, geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. Ist ja ein richtiger Bruch. Jetzt hätten wir ja Loslegen können mit Bekehrung und allem Möglichen. Und Jesus sagt, ruf mal deinen Mann und komm hierher. Und die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jetzt kommen wir, sagen wir mal, in die dunklen Seiten der Persönlichkeit so langsam hineingehen. Die es in jedem Menschen gibt, auch in mir. Und die gab es früher mehr davon. Bin ich froh, dass die meisten sind verschwunden. Aber es gibt immer nur so dunkle Seiten, wo man nicht öffentlich drüber spricht, so dass ich das heute Morgen alles erzähle. Ja. Die rede mit Jesus drüber, Und wir dealen da miteinander und der sagt, ich ändere mich nicht. Du musst die ändern. Und dann sagen, dann machen wir so. Ja, und da geht es Schritt für Schritt. Und Jesus sagt, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Ja? Das sind die Tatsachen. So sieht es aus und dann können wir ein bisschen einen Einblick in ihr Leben machen. Eine Frau, die 5 Männer gehabt hat und der 6. ist nicht ihre. Da ist wahrscheinlich auch einiges an Schmerz und Verletzungen gewesen und was auch immer. Und die, wie gesagt, die Frauen, ich vermute, dass die, wenn die das Gesetz gehabt haben, dann haben die den Frauen auch einen Scheidebrief geben dürfen. Ja? Wenn der einer gesagt hat, jetzt habe ich genug von der, ich will mal was anderes zu essen haben, kriegt von mir einen Brief. Liebe Frau, war immer schön, aber kocht schlecht. Darf sie gegangen. Ja? Oder irgendeinen anderen Grund, das waren Bagatellen, konnten das sein, da hat ihr einen Brief gekriegt und dann wusste man, das war kein Ehebruch, nicht so, und die ist offiziell freigestellt, sage ich jetzt mal. Und in ihrem Leben muss das wohl so gewesen sein, aus welchem Grund auch immer. Und das, ja, die hat nicht bloß die Eimer immer geschleppt mit der Last, sondern die hat ihr Lebenslast mit sich herumgetragen. Und ohne Jesus trägst du Lasten. Ja. Lesen wir in den Psalmen, der Herr hat unsere Hände vom Tragkorb erlöst. Die mussten in Ägypten keine Eimer zum Ziegelmacher mehr schleppen, sondern die durften in Freiheit ausziehen. Und genauso ist es in unserem Leben auch, wenn Jesus hineinkommt, dann waren wir befreit von viele, viele Lasten. Da waren wir gleich ein paar Zentimeter größer, wenn die weg sind. Weil das uns nicht mehr so niederdrückt und beschwert und belastet. Und ich finde es toll, dass Jesus, der geht auch drauf ein. Es gibt Jesus immer nur im Zusammenhang mit Wahrheit. Ja. Der macht kein Deckel drüber und sagt, jetzt bekehrst du geschwind und dann ist alles okay. Sondern der spricht die Dinge an. Und das kann auch schmerzen, sage ich jetzt mal. Das kann auch wehtun, wenn er zu unserem Leben spricht und bestimmte Dinge anspricht. Und vor allem, ja, ich weiß nur, welche Krise ich gehabt habe, bevor ich zum lebendigen Glauben durchgedrungen bin, sage ich jetzt mal. Da habe ich richtige Krisen gehabt. Ich habe so viel Scheiße gebaut. Und das Seltsame war, das wollte ich gar nicht loslassen. Das ist ja so. Manchmal will man das, weil das hat man gekannt. Ja? Das war man gewohnt, das war nicht schön, aber das war Sicherheit. Da wusste man, was auf uns zukommt immer. Und Jesus hat da nicht, der wollte mich haben. Und dann musste ich halt durch dieses, wie heißt es? Nadelöhr, das kleine Tor in Jerusalem. Und da kommst du nur gebückt durch. Da musst du dich ganz neu machen. Das mag Gott nicht für einen. Ja? Der macht dich nicht neu. Der sagt, bück dich. Und geh durch. Und Jesus hat das bei dieser Frau angesprochen. Und dann sagt ihr auf einmal, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt kommt sie auf eine andere Ebene. Jesus hat sie auf eine andere Ebene gehoben. Du bist ein Prophet. Aber das ist noch nicht das Ziel. Wenn wir Jesus als Prophet sehen, das ist zu wenig. Ja. Viele, viele Religionen sehen Jesus als Prophet. Der spielt da eine Rolle. Ist ein Prophet, hat weiser Mann Gottes und so weiter. Aber Jesus ist Gottes Sohn. Er ist Gott selber. Jesus ist Gott. Und wenn wir bei der Prophetenebene hängen bleiben, sind wir noch nicht erlöst, wenn wir das noch nicht erkannt haben, dass Jesus Gott ist. Wenn wir noch nicht erkannt haben, dass Jesus ein dreieiniger Gott ist. Ja? Vater, Sohn und Heiliger Geist, die drei gehören zusammen. Aber es war schon mal wieder eine Stufe erklommen. Und Jesus, und sie sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg Gerizim angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und jetzt kommt wieder ein Hammer von Jesus. Das ist ein Hammer, was der da sagt. Frau, Das hätte er zum Pharisäer gar nicht sagen können. Der wäre rückwärts irgendwo runtergeflogen. Frau, glaube mir, es kommt die Zeit, die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Und das ist ein ganz wichtiger, das ist ein total wichtiger Vers, das Heil ist aus den Juden. Gott hat eine Heilsgeschichte geschrieben. Die hat bei Adam und Eva begonnen, Abraham, Isaak, Jakob, Mose und so weiter, David, Salomon. Eine Heilsgeschichte. Gott hat sie in der Historie bezeugt. Ja? Und das Heil ist aus dem Juden. Das Heil kommt nicht von irgendwo anders her, aus Indien oder aus Mekka oder sonst irgendwo, sondern das Heil kommt aus den Juden. Und deshalb sind die Juden gehasst, weil sie das erwählte Volk sind, weil das am Normalen stinkt, dass er nicht erwählt ist. Ja? Dass er denkt, die sind was Besseres. Und unser Volk hat es ja, ich sage mal, dramatisch gezeigt, dass sie von diesem Heilsweg nichts halten. Das ging so weit, dass im Dritten Reich der Reichsbischof Müller, von 1934 an Reichsbischof gewesen, die haben die Entjudaisierung der Bibel betrieben. Da kannst du überlegen, was da noch übrig bleibt, wenn man das alles wegmacht. Da ist nichts mehr da. Die haben Bibel geschrieben für die deutsche Gläubige. Die haben das erklärt, wie man das verstehen muss. War natürlich vom Hauptsinn total weg. Das Heil ist aus den Juden. Es gibt keinen anderen Weg. Ja? Jesus kommt aus dem jüdischen Volk. Und wenn ich einen kleinen Einschub machen darf, einen ganz kleinen Einschub. Vorher muss ich noch was trinken, weil das ist so wichtig. Mir ist eigentlich nie bewusst gewesen, wie lange Israel ohne eigene Regierung war. Es hat nicht aufgehört im Jahre 70, nachdem der Tempel zerstört wurde und die Römer Jerusalem zerstört haben. Das hat viel früher aufgehört. Das hat in der babylonischen Gefangenschaft hat es aufgehört. Ab da haben die Juden keine eigene Regierung mehr gehabt. Da waren zwar Versuche da, das mal wieder aufzurichten, aber da waren immer andere Länder, immer andere Regierende da. Bis 1948. Überlegt mal, was das für eine lange Zeit ist. Das sind 2500 Jahre, über 2500 Jahre. Ein Land, wo das Volk zerstreut ist auf der ganzen Welt, keine Regierung, Wüste, was weiß ich, was da alles abging in dieser Zeit, Kreuzfahrer und alles, Islamisierung, was weiß ich alles. Und dann nach so langer Zeit fängt Gott mit diesem Volk, mit ihrer eigenen Regierung wieder an. Das ist der absolute Hammer, das ist der absolute Hammer. Das sollte uns helle Warnleuchten anwerfen, dass wir sehen, dass Gott mit diesen Juden weitermacht und es vollenden wird. Ja? Und das andere ist, wenn es mit den Juden vorwärts geht, geht es mit den Nationen abwärts. Wenn die Juden in ihrem Land sind, dann sind die Nationen drumherum schwach, solange sie am Herrn bleiben. Ja? Und wo die Juden dann weg waren, sind die Nationen stark geworden und es geht jetzt wieder langsam zu Ende. Und das heißt, Gott vollendet nicht bloß seinen Plan mit den Juden, sondern auch mit seiner Gemeinde. Ja? Die Zeit, dass Jesus kommt, die ist viel näher gerückt, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Ihr wisst, dass unser Kalender nicht stimmt. Wisst ihr das? Wisst ihr gar nicht. Das Jahr Null ist nicht das Jahr Null. Weil Jesus ist nach der Zeitrechnung 7 bis 4 vor Christus, also vor dem Punkt Null geboren. Wir sind also ein paar Jahre weiter, 4, 5, 6, 7 Jahre sind wir weiter. Wir haben nicht 2018, wir haben vielleicht schon 2025 unter Umständen. Ja. Die Zeit ist vorangeschritten. Und wir sehen auch, was in dem, ich sage mal, diesen Abfall der Gemeinde, der Abfall der Gläubigen vom lebendigen Glauben in Deutschland, in Europa, den kann man mit Händen greifen. Und die Bibel sagt, dass so ein Abfall kommt. Und deshalb müssen wir ums Wort Gottes scharen. Ihr müsst die Bibel lesen, ihr müsst wissen, was in eurem Erbteil, in eurem Erbbuch drinsteht. Ihr müsst es wissen. Wir müssen wissen, was da drinsteht, weil das ist die Wahrheit. Ich habe heute Morgen wieder Zeugs gehört im Radio, beim Rasierer, mir schier der Pinsel aus der Hand gefallen, ich habe aber keinen gehabt. Ich mache das mit dem Schaum, mit Hand, nicht mit Pinsel. Aber mir schiert die Hand irgendwo nachgefallen. Was da verbraucht wird, ja, indisches Ehepaar, also nichts gegen die Inder, versteht mich nicht falsch. Aber es wird öffentlich verbreitet, ja, der Gott, der macht dieses, macht jenes und so. Von Jesus kein Wort nicht. Jesus spielt keine Rolle. Gehst du auf den Kirchentag, auf den Markt der Möglichkeiten, können wir auch den Markt der Unmöglichkeiten, ist egal, wie wir das nennen. Jesus spielt keine Rolle mehr. Versteht ihr? Und Gott warnt uns vor dem Abfall. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir in dieser Heilslinie drinbleiben. Ja? Die Bibel sagt, dass Jesus feststellen mussten, dass die Pharisäer das, was Gott ihnen eigentlich zugedacht hat, die haben das selber zunichte gemacht, weil sie nicht geglaubt haben, weil sie aus irgendwelchen Gründen das nicht wollten. Das Heil ist aus den Juden. Und jetzt muss ich ganz nahe nachhören, ich kann nicht lesen. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist ein Hammer. Das ist ein absoluter Hammer. Wisst ihr, dass heute in Mekka wieder die Hatsch losgeht? Wer weiß es? 1, 2, 3. Heute treffen sich die Muslime alle wieder in Mekka. Heute beginnt die Hatsch, die Pilgerschaft. Und dann knien sie sich alle vor der Kaaba nieder. Und Jesus sagt, du kannst anbeten, wo du willst, wie du willst, solange du nicht im Geist und in der Wahrheit anbetest, gehst du am Ziel vorbei. Hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Wir haben neulich was gesehen über Tibet. Da sind Pilger unterwegs. Waren das 1000 Kilometer? Hunderte von Kilometern sind die zu diesem, nach Lhasa, zu diesem schönen Dalai Lama-Gebäude gepilgert. Die haben hier an der Ellenbogen so Bretter gehabt, an die Knie haben sie Bretter gehabt und hier haben sie so Bretter gehabt. Und dann sind sie ein paar Schritte gelaufen und dann haben sie sich bei fließendem Verkehr, muss man dazu sagen, dann haben sie sich auf den Boden geschmissen, sind ein bisschen gerutscht, haben ein Gebet gesprochen, sind wieder aufgestanden, sind wieder ein paar Schritte gelaufen, haben sie wieder auf den Boden und so haben die das zurückgelegt. Und Jesus sagt, das ist umsonst. Das ist umsonst. Da ist eine Suche im Menschen, ist eine Suche da. Aber die gibt es nur in Jesus, wo das erfüllt wird, wo dieser Hunger gestillt wird. Die gibt es nirgends anders. Ja. Gilt natürlich auch für uns, die wir einen Gottesdienst besuchen. Wenn wir Gott anbeten, morgens oder zu Hause, wir haben ja keinen Ort mehr. Ja. Wir kommen ja hier nur zusammen. Mein Anbetungsort, Spezialanbetungsort, ist mein Schlafzimmer. Da hat jeder von euch hoffentlich irgendeinen Raum, wo das machen kann. Ja, das muss nicht stundenlang oder so. Aber es ist nicht der entscheidende Ort, sondern wie du Gott anbetest, im Geist und in Wahrheit. Ja. Im Heiligen Geist, den kriegst du nur, wenn du von Neuem geboren bist. Wenn du dieses Lebenswasser, das Jesus gibt, getrunken hast, dann kriegst du den Heiligen Geist. Und erst dann bist du überhaupt zugelassen zur Anbetung. Vorher ist das alles, die Rituale, die interessieren Gott nicht mehr. Sondern Gott sucht Anbeter, mich und dich. Das sucht solche Leute. Ja? Ist für Gott kein Problem, wenn wir kommen. Der freut sich auf die Gemeinschaft mit uns. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Die hat nur die 5 Bücher Mose gehabt, gekannt, vielleicht auch nur auszugsweise, ich weiß es nicht. Aber ich wusste, dass ein Erlöser kommen wird, wo diese Fragen mal klären wird und wo eine echte, ich sage mal, echte Abhilfe zu diesem stumpfen Leben, was der Mensch als Vollpfosten führen muss. Ja. Es ist so. Ohne Gott, ohne Jesus bist du in der Finsternis. Das ist so brutal. Ich habe immer so Träume, die sind aber nicht vom Herrn. Ich habe mal geträumt, ich bin in einer Thermoskanne eingeschlossen mit Tee drin. Das war wie die Hölle. Das war für ich habe mich so beengt gefühlt. Das ist so, also das habe ich manchmal so klaustrophobische Anwandlungen. Ja. Ich weiß nicht, das ist stark, vielleicht nicht oft. Das kommt jetzt nicht jede Nacht vor. Aber das kommt manchmal vor. Und dann habe ich irgendwie so das Gefühl, dass so muss die Hölle sein, so eng zusammenzwickt irgendwo. Und wenn Jesus in unser Leben kommt, dann führt er uns ins Freie hinaus, in die Weide. Der hat euch Platz zum Leben. Und diese Frau, die sagt, ich weiß, dass der Messias kommt. Also da war hinter diese 5, 6 Männer und hinter diesem ganzen Leben, das relativ armselig war, sage ich jetzt mal, da war eine Ebene vorhanden, wo gewusst hat, es gibt was Besseres, aber wer ist das oder was ist das oder wann kommt das? Da war keine Antwort drauf. Und jetzt kommt die Krönung, jetzt kommt der absolute Hammer. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit ihr redet. Das ist der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Versteht ihr, Jesus war vom Hohen Rat gestanden bei seiner Verurteilung. Ja? Und der hohe Priester sagt, bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Fragt ihn. Und Jesus sagt, du sagst es. Und er zerreißt, der wollte ja gar nichts anderes hören. Der zerreißt sein Gewand, schafft ihn zu Pilatus. Und hier kommt Jesus zu einer ausländischen Frau. Eine Frau auch noch ausländisch, samaritisch. Und Jesus offenbart sich ihr, ich bin's, der mit ihr redet. Da sehen wir mal, welche Leute Jesus ausgesucht hat. Die Namenlose, die Kleine, die Verachtete, die Nichtbeachtete, die Kranke, die Aussätzige. Seine Jünger waren Truppe. Da kannst du keine Firma mitgründen. Geht nicht, mit den Leuten geht nicht. Und Jesus hat es aber gemacht. Ja. Versteht, und wenn du heute sagen kannst, Jesus hat zu mir geredet, ich kenne ihn persönlich, dann gehörst du solche Typen dazu. Zu solchen kleinen Namenlosen, wo kein Wert sind, wo niemand kennt, wo keine Rolle spielt. Aber bei Jesus spielst du eine Rolle. Das finde ich so super. Bei Jesus spielt der Kleine und der kleine Mann und die kleine Frau und das Kind spielt eine Rolle. Finde ich so super. Und das kann nur Jesus. Das macht dir kein anderer. Das geht nirgends jemand, der die Menschen so angenommen hat, so wie sie sind. Ja. Der hat diese Frau, er hat ihr gesagt, was los ist. Ja. Aber er hat sie nicht verurteilt, sondern er hat ihr einen Weg gezeigt, wie sie aus dem Ganzen rauskommen kann. Sagt, ich bin's, der mit ihr redet. Jerusalem hat auf den Erlöser, auf den Messias gewartet und er geht runter, weil sie ihn da nicht hören wolltet und sagt es so einer armen Frau. Und durch ihr Zeugnis, die Geschichte geht ja nur weiter, die hat ihren Eimer standen lassen, weil den hat sie nicht mehr braucht, ist ins Dorf, hat den Leuten alles erzählt, die sind dann alle wieder gekommen und haben geguckt, was ist das für einer, was erzählt hier die Frau? Und dann sagt sie zu Jesus, wir glauben jetzt nicht mehr, weil die uns erzählt hat, sondern weil wir dich kennengelernt haben, weil wir dich erlebt haben und wir wissen, dass das stimmt. Wir glauben das, was du ihr gesagt hast. Und könnt ihr euch an den Missionsbefehl erinnern, den Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und in Samaria. Das war schon geplant, sage ich mal. Das war nicht so einfach, sondern hier wurden Menschen schon darauf vorbereitet, dass irgendwann mal in Jerusalem eine Verfolgung stattfindet, ein paar Jahre später. Und die gehen nach Samaria und erzählen das da. Und da kommen wieder Leute zum Glauben und das Evangelium breitet sich aus bis nach Ulm und noch weiter, bis nach Wladiwostok und Peking und überall. Mit solche Leute wie wir. Einfache. Versteht ihr, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, dann gebraucht er uns kleine Leute. Das ist der absolute Hammer. Was Jesus in Jerusalem nicht getan hat, das tat er an einer samaritischen Frau. Er offenbarte sich als der Erlöser, der die Welt von Sünde überführt und befreit. Durch diese Begegnung wurde das Leben dieser Frau berührt und völlig verändert. Davon wurde ihr ganzes Umfeld erfasst und auf die Mission, die nach dem Tod der Auferstehung kommen sollte, vorbereitet. Seine Liebe zu den Menschen ist nicht durch Vorbehalte begrenzt, sie gilt allen Menschen. Und wisst ihr was, so müssen wir auch werden. So müssen wir auch werden. Keine Vorbehalte gegen irgendwelche Menschen haben. Das ist ganz wichtig. Egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, aus welchem Land sie kommen, ist völlig, wenn wir Christen sind, ist es völlig uninteressant. Wir leben heute in einer Zeit, wo so viel Ausgrenzung ist und alles. Und wir hören Nachrichten und die Asylanten und dies muss man wieder zurückschicken. Weiß ich nicht, was Sache ist. Wir dürfen aber keinen Menschen ablehnen, bloß weil er von irgendwo anders herkommt. Ja. Für uns Christen, wir sind noch nicht frei von menschlichen Dingen. Lass uns so eine kleine Zeit über das Ganze so mal sacken, nachdenken. Ja. Gibt es bei mir Vorbehalte gegen andere Menschen? Es kann sogar Brüder und Schwestern sein, ja, wo man Vorbehalte hat. Da kann man so leicht reinrutschen. Das ist nicht im Sinne Jesu. Gemeinde Gottes ist anders. Dann spürt irgendjemand einen Mangel in sich, den nur Jesus ausfüllen. Manchen Mangel kann nur Jesus ausfüllen. Den Mangel nach echtem Leben, nach echter Liebe, das kann nur Jesus ausfüllen. Bin ich ehrlich mir gegenüber und Gott gegenüber? Ja? Bin ich gnädig mit mir selber und über andere schimpfe ich oder sage, ja, Herr, so bin ich, ich komme zu dir, veränder du mich. Ja, das ist der Weg. Bin ich bereit, mir von Jesus helfen zu lassen? Manchmal ist uns der Stolz im Weg, ja, wo sagt, ja, schaffe ich auch alleine, schaffe ich, kann ich. Wenn die Band spielt, dann lasst uns noch ein bisschen darüber nachdenken. Vater, wir danken dir, dass dein Wort so reich ist und so tief und dass ich mich so zwingen muss, so wenig zu sagen. Wo man Stunden erzählen könnte von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit, wie wunderbar du bist, wie total anders du bist, Jesus. Wie gnädig und barmherzig du bist, wie du dich herabgelassen hast in diese schmutzige, kaputte Welt. Du bist Mensch geworden wie wir. Warst auch müde, hast geschwitzt, hast Hunger gehabt, Durst gehabt. Bist unverstanden gewesen, abgelehnt, verfolgt, bis zum Tod am Kreuz, damit du uns gewinnen kannst. Das ist gewaltig, Herr. Und wir danken dir. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch dich. Das ist die Botschaft, die wir weitertragen dürfen. In aller Liebe, aber in aller Entschlossenheit und Entschiedenheit, wo wir das sagen dürfen, an dir führt kein Weg vorbei. Entweder wir begegnen dir als Retter eines Tages oder als Richter. Halleluja, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du an unsere Herzen wirken möchtest, dass du zu uns sprichst, dass du Dinge ansprichst, die vor dir nicht wohlgefällig sind, dass wir in die Spur kommen Und wir danken dir, Vater, dass du geduldig bist und gnädig und langsam zum Zorn, dass du barmherzig bist, dass du uns kennst. Du weißt, wie es ist, Mensch zu sein, dass das manchmal so schwierig ist. Ja? Du hast es selber erlebt, du redest nicht aus der Theorie raus, sondern du hast es selber erlebt. Und Herr, so wollen wir dich loben und preisen heute Morgen und dir die Ehre geben, Jesus. Halleluja. Amen.